Harald Eichsteller und Michael Lorenz. Fit für die Geschäftsführung im digitalen Zeitalter. Souveräne Performance in 8 Schritten. Die Digitalisierung und die Globalisierung stellen Unternehmen vor riesige Herausforderungen. Plötzlich sehen sie sich an allen Fronten mit Umbrüchen konfrontiert. Kunden erwarten ihre online bestellten Produkte am besten noch am selben Tag. Startups stellen mit bahnbrechenden Produkten ganze Märkte auf den Kopf. Und Mitarbeiter wünschen sich heute Manager, die ihnen ein offenes Ohr schenken, statt nur Anweisungen zu geben. Doch was heißt das genau für das strategische Management? Sind klassische Marktanalysen und hierarchische Organisationsformen völlig obsolet? Die Digitalisierung trifft viele Unternehmen in ihrem Innersten. Sie beeinflusst maßgeblich ihre Wertschöpfung und Organisationsform. Das verändert auch die Aufgaben der Führungskräfte. Sie müssen nun neue Kompetenzen mitbringen und an ihrem Selbstmanagement arbeiten, um bei den vielen Änderungen mithalten zu können. Was das konkret bedeutet, erfährst du in diesen Blinks. Blink Nummer 1. Am Anfang steht die Frage, ob das Geschäftsmodell noch den heutigen Anforderungen entspricht. Nimm dir einmal kurz Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten. Wie verdient dein Unternehmen eigentlich Geld? Worin besteht sein Geschäftsmodell? Wie schafft es auf dem Weg vom Ressourceneinsatz bis zur Vermarktung einen Wert? Und entspricht das noch den Anforderungen unserer digitalen Welt? Um diese Fragen zu beantworten, kannst du dein Unternehmen in zweierlei Hinsicht untersuchen. Mit Blick auf die Einnahmequellen und mit Blick auf die Kosten. Fangen wir mit einer Analyse der Einnahmequellen an. Am Anfang stehen Kundensegmentierung und Value Proposition. Man unterscheidet, welche Kundengruppen man mit welchem Wertangebot ansprechen möchte, um sich damit deutlich von der Konkurrenz abzuheben. Möglich wird dies zum Beispiel mit einer Produktneuheit, wie etwa das erste Smartphone eine war, oder mit einer besonderen Leistung, wie etwa einem Computer mit einem extrem schnellen Prozessor. Eine wichtige Rolle spielt auch die Preisfestlegung. Wie viel ist meine Kundin eigentlich bereit, für dieses Wertangebot zu zahlen? Datengestützte Computerprogramme können aus demografischen Parametern die Preissensitivität von Kundensegmenten ermitteln. So weiß ein Online-Modehändler genau, welche seiner Newsletter-Abonnenten einen Gutschein als Kaufanreiz benötigen. Eine weitere Frage ist die nach dem Preismodell. Bei digitalen Entertainment-Angeboten wie Netflix und Spotify sind monatliche Abonnements weit verbreitet. Auch Vermietungsdienste haben Hochkonjunktur, denn die jüngere Generation legt nicht mehr so viel Wert auf Besitz. Autohersteller wie BMW oder Daimler bieten deshalb vermehrt Carsharing-Services an. Im zweiten Teil analysierst du die notwendigen Ressourcen und Kosten. Die Frage lautet hier: Was müssen wir unbedingt selbst machen und was können wir kostengünstig auslagern? Das lässt sich am Beispiel von Aral veranschaulichen. Als das Unternehmen von BP übernommen wurde, führte das neue Management eine groß angelegte Umstrukturierung durch. So wurde entschieden, dass die Tankstellen zwar weiterhin Shops benötigen, diese aber keine Schlüsselaktivität darstellen und auch von anderen Unternehmen betrieben werden können. Mittlerweile sieht man deshalb häufig Rewe-to-go-Angebote statt eigener Aral-Shops. Ebenso verhielt es sich mit dem Wechsel hin zum Payback-Programm. Vorbei die Zeiten, in denen Aral ein eigenes Sammelprogramm für Bonuspunkte hatte und damit zum Beispiel 11 Millionen Bälle an Fußballfans verteilte. Nun hast du einen groben Überblick darüber, wie du dein Geschäftsmodell auf den vorhandenen Markt ausrichtest, besonders mit Blick auf deine potenziellen Kunden und Kundinnen. Im nächsten Blink klären wir, wie es mit der Positionierung gegenüber deinen Wettbewerbern aussieht. Blink Nummer 2. Strategisches Management braucht klare Zielvorgaben und Geschäftsfeldanalysen. Sagen wir, dein Traumjob ist es, auf der Raumstation ISS zu forschen. Egal wie sehr du es dir wünschst, du kannst nicht einfach bei der NASA vorbeikommen und um einen Weltraumaufenthalt bitten. Vielmehr musst du Entscheidungen treffen, zum Beispiel bestimmte Fächer studieren oder bestimmte Qualifikationen erwerben. Du brauchst eine Strategie. Strategische Kompetenzen sind heute auch bei der Unternehmensführung das A und O. Dabei zielt die Unternehmensstrategie immer auf eine Marktposition ab, die überdurchschnittliche Profite bringt. Um deine Firma zu so einer Position zu führen, brauchst du zwei Dinge: eine klare Vision und eine Mission. Die Vision ist dein Ziel für die nächsten Jahre. Das könnte sein, in 10 Jahren wollen wir doppelt so viel Umsatz machen wie heute. Nike verknüpfte seine Vision 1960 mit einem klaren Feindbild: Smash Adidas. Während eine Vision irgendwann erreicht ist und ersetzt wird, bleibt die Mission zeitlos. Sie umreißt die Identität eines Unternehmens. Der Handschuhhersteller W&R etwa hat die Mission, die Handschuhe der Zukunft zu entwickeln und dabei optimalen Schutz und beste Performance zu gewährleisten. Als Grundlage von Unternehmensstrategien dient auch die Einteilung strategischer Geschäftsfelder. Das sind Tätigkeitsfelder einer Firma, die sich klar voneinander abgrenzen lassen, indem sie eigene Märkte bedienen, eigene Kunden haben und für ihre Gewinne und Verluste verantwortlich sind. Was für Entscheidungen lassen sich aus dieser Abgrenzung ableiten? Eine Antwort gibt die Portfolio-Matrix der Boston Consulting Group. Geschäftsfelder werden hier in ein Diagramm einsortiert, bei dem die X-Achse den aktuellen Marktanteil darstellt, die Y-Achse das Wachstumspotenzial des Marktes. Daraus ergeben sich 4 Arten von Geschäftsfeldern. Erstens, ist der Marktanteil hoch, aber das Marktwachstum gering, ist das Geschäftsfeld eine Cash-Cow. Man kann hier hohe Profite erwirtschaften, ohne viel investieren zu müssen. Zweitens, anders bei hohem Marktanteil und stark wachsenden Märkten. Das sind sogenannte Stars, vielversprechende Felder, in die man aber noch Geld stecken muss, um die Position nicht an Wettbewerber zu verlieren. Drittens, schwierig wird es bei geringem Marktanteil, aber großem Potenzial des Marktes. Bei diesem als Fragezeichen bezeichneten Geschäftsfeldern muss man je nach Kontext entscheiden, ob man sich zurückzieht oder viel Geld in die Hand nimmt, um sie zu Stars zu entwickeln. Viertens, sogenannte arme Hunde hingegen geben eine eindeutige Richtung vor. Da weder Marktführerschaft noch Marktwachstum vorhanden sind, ist hier ein schnellstmöglicher Rückzug angesagt. Blink Nummer 3. Mit dem Digital Readiness Index können Unternehmen ihre digitalen Kompetenzen verbessern. Mittlerweile sind digitale Technologien für die meisten Branchen keine Zukunftsmusik mehr. Die Autoren haben 50 Aufsichtsräte in Deutschland befragt, wobei 86% angaben, dass ihre Unternehmen sehr deutlich oder sogar disruptiv von digitalen Veränderungen betroffen seien. Das muss jedoch nichts Schlechtes sein. Für Unternehmen können sich aus der Anwendung digitaler Infrastrukturen Wertschöpfungspotenziale oder gar ganz neue Geschäftsfelder ergeben. Denkt nur mal an Airbnb oder Uber, die komplett neue Produkte entwickelten. Aber wie kommt man dahin? Am Anfang sollte jede Führungskraft eine Bestandsaufnahme machen, wie gut ihr Unternehmen aufgestellt ist und wo Nachholbedarf besteht. Dafür kannst du den Digital Readiness Index nutzen. Dieser besteht aus 10 Kategorien und ist angelehnt an die Studie Herausforderung digitale Transformation der Strategieberatung Diconium. Schauen wir uns stellvertretend einmal 2 dieser Kategorien an. Eine Kategorie nennt sich Digital Customer Experience. Es geht um den Einsatz neuer Technologien beim Kontakt mit den Kunden. Hier solltest du unbedingt Best-Practice-Unternehmen im Auge behalten, auch außerhalb deines eigenen Sektors. So hat Amazon etwa mit One-Click-Shopping neue Maßstäbe gesetzt, die die Erwartungen von Kunden branchenübergreifend verändert haben. Außerdem ist das Design deiner digitalen Plattform wichtig. Heute reicht es nicht mehr, eine Website einfach bedienen zu können, sie soll auch eine positive emotionale Erfahrung schaffen. Ein Beispiel hierfür ist der Satz, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch, den Amazon auf den Produktwebseiten einblendet. Die Nutzerin kann so gleich noch das tolle Gefühl bekommen, als Entdeckerin unterwegs zu sein und weitere interessante Dinge gefunden zu haben. Eine 2. Kategorie des Digital Readiness Index bilden Produktion und Logistik. Tatsächlich haben hier viele Unternehmen schon aufgerüstet, weil die Effizienzgewinne hoch sind. Automatisierung und einfaches Tracking, etwa durch Radio Frequency Identification, also das berührungslose Scannen von Objekten, gehören mittlerweile zum Standard. Doch das ist bei weitem kein Grund zum Füße hochlegen. Die meisten Unternehmen können viel voneinander lernen und sollten sich regelmäßig über neue Entwicklungen, Initiativen und Studien in diesem Bereich austauschen. Zum Beispiel über die Plattform Industrie 4.0 des deutschen Wirtschafts- und Forschungsministeriums. Die Website gibt Hilfestellungen zu Standards und Rechtsfragen und will Menschen über Arbeitsgruppen miteinander vernetzen. Und auch die Initiative Mittelstand Digital unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von digitalen Maßnahmen durch Kompetenzzentren. Wo sich solche Zentren befinden, erfährst du auf der dazugehörigen Website. Als nächstes schauen wir uns an, wie man erfolgreich Innovationen anregt. Blink Nummer 4. Wer innovativ sein will, muss viel ausprobieren. Blue Ocean Strategy, Design Thinking oder Lego Serious Play. Wenn man sich mit Experten des Innovationsmanagements unterhält, kann einem schnell der Kopf schwirren. Als wäre die digitale Unternehmenswelt nicht schon unübersichtlich genug, scheinen neue Konzepte auch immer ausgefallenere Namen zu bekommen. Doch keine Sorge, die Methoden sind nur halb so kompliziert, wie sie klingen. Eines der bekanntesten Konzepte ist Design Thinking. Dabei geht es darum, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, um aus seiner Perspektive Ideen zu entwickeln. Das Hasso-Plattner-Institut hat hierfür zusammen mit der Stanford-Universität 6 Schritte ausgearbeitet. In Schritt 1 und 2 geht es um Verstehen und Beobachten. Als zum Beispiel die Produktdesignfirma Ideo eine digitale Anwendung für Lkw-Fahrer entwickeln sollte, schickte sie Mitarbeiter mit den Truckern auf die Straße. Nur so konnten sie ein Verständnis für die realen Probleme bekommen. In Schritt 3 führen alle Beteiligten ihre Ergebnisse zusammen, woraufhin im 4. Schritt die Ideenentwicklung für das Produkt beginnt. In Schritt 5 wird ein Prototyp entwickelt. Dieser kann bereits grob getestet werden. Bei digitalen Anwendungen bietet sich ein Klick-Dummy an, eine Klicksimulation, die die Bedienbarkeit testet. Im 6. Schritt gibt es dann eine Testphase mit echten Personen. Diese können Verbesserungen vorschlagen, die nochmals eingearbeitet werden. Ein weiterer Innovationsansatz nennt sich Great by Choice und ist eine Strategie, die auf dem Rennen zum Südpol zwischen Roald Amundsen und Robert Falcon Scott beruht. Theoriebegründer Jim Collins sagt, dass sich damit in 10 Jahren eine 10-mal bessere Performance als im Branchendurchschnitt generieren lässt. Es braucht nur 3 Dinge: fanatische Disziplin, empirische Kreativität und produktive Paranoia. Bei der fanatischen Disziplin geht es um die Ausdauer mit Blick auf das Ziel. Amundsen beispielsweise legte konstant 20 Meilen pro Tag zurück, egal ob das Wetter es ihm einfacher oder schwerer machte. Empirische Kreativität ergibt sich aus den begrenzten Unternehmensressourcen. Um nicht gleich alles in eine ungetestete Innovation zu investieren, sollten kleine Probeläufe gestartet werden. So machte es Apple, als es zunächst 2 Apple Stores in Los Angeles und Virginia eröffnete. Die Geschäfte floppten. Also verfeinerte man das Konzept so lange, bis alles stimmte. Erst dann wurden weltweit Stores eröffnet. Der letzte Punkt ist produktive Paranoia. Du solltest nichts dem Zufall überlassen und dich auf jede Eventualität vorbereiten. Roald Amundsen malte sich jedes erdenkliche Schreckensszenario aus und plante dies bei Ausrüstung und Logistik mit ein. Auch dadurch konnte er Scott im Rennen um den Südpol schlagen. Blink Nummer 5. In Zukunft brauchen Unternehmen flache Hierarchien und agiles Projektmanagement. Stell dir vor, du müsstest deine Morgenroutine komplett umstellen. Statt wie bisher im Halbschlaf dein Müsli am Küchentisch zu essen, müsstest du direkt nach dem Aufstehen 30 Minuten joggen und dürftest anschließend nur noch trockenes Knäckebrot essen. Klingt erstmal nicht gerade verlockend, oder? Ähnlich sehen es möglicherweise auch Führungskräfte, die nach Jahren erfolgreichen Wirtschaftens ihre Arbeitsweisen umstellen sollen. Das ist jedoch kein Grund, an veralteten Konzepten festzuhalten, die die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gefährden. Flache Hierarchien sind gerade im Trend. Damit meint man schlanke Organisationsstrukturen, bei denen es zwischen Geschäftsführung und Angestellten nur wenige Managementebenen gibt. So können Entscheidungen schneller und transparenter getroffen werden, weil sie nicht im Dschungel aus Zuständigkeiten verloren gehen. Um eigenständiger arbeiten zu können, müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allerdings für ihre Arbeit qualifiziert sein und kein Problem damit haben, Verantwortung zu übernehmen. Der Begriff Agilität ist ebenfalls ein wichtiges Schlagwort. Agile Systeme passen sich schnell an Marktveränderungen an. Das ist wichtig in der heutigen Welt, die sich mit den vier Kennzeichen Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity charakterisieren lässt. Volatility beinhaltet, dass Märkte und Preise starken Schwankungen ausgesetzt sind. Ständiger Wandel bewirkt, dass Unternehmen Entscheidungen unter Unsicherheit, also Uncertainty, treffen müssen. Digitalisierung und Globalisierung führen zu immer mehr Complexity in der Wirtschaftswelt und Ambiguity bezieht sich darauf, dass Informationen widersprüchlich sein können und keine klaren Schlussfolgerungen zulassen. Mit einer agilen Funktionsweise können Unternehmen diesen Herausforderungen konstruktiv begegnen. Entscheidend ist dabei die Adaption. Mitarbeiterinnen müssen ihre Arbeitsweise und Ideen dafür immer wieder an Veränderungen anpassen. Auch das Experimentieren ist ausdrücklich erwünscht. Angestellte sollten dazu ermutigt werden und keine Angst vor Verurteilungen haben. Und zuletzt braucht man Selbstorganisation. In diesem Rahmen übernehmen Teams Verantwortung und strukturieren ihre Arbeit selbst. Eine Methode des agilen Projektmanagements ist Kanban, dessen Grundprinzip von Toyota in den 40er Jahren entwickelt wurde. Bei Kanban wird der Projektablauf auf einem Whiteboard visualisiert. Das funktioniert so. Jede auszuführende Tätigkeit wird auf ein Post-it geschrieben. Auf dem Whiteboard gibt es drei Spalten. To do, doing, done. In diese können die Notizzettel nach einem bestimmten Regelwerk einsortiert werden. So müssen Lücken immer von links nach rechts aufgefüllt werden. Sobald also eine Aufgabe von Doing zu Done wandert, rückt eine neue von To Do nach. Außerdem sollte die Aufgabenanzahl in den Spalten begrenzt werden, zum Beispiel bei Doing auf 2. Dadurch wird ausuferndes Multitasking vermieden, Probleme werden schnell erkannt und behoben. Blink Nummer 6. Change Management sollte organisch erfolgen und gut kommuniziert werden. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Bekanntenkreis. Jedes Jahr zu Silvester kommen einige Leute mit ihren ambitionierten Neujahrsvorsätzen um die Ecke. Dagegen gibt es andere, die einfach nie Neujahrsvorsätze haben und Veränderungen dann angehen, wenn sie ihnen sinnvoll erscheinen. So ähnlich verhält es sich auch mit den beiden Denkschulen zum Thema Change Management in Unternehmen. Die klassische Schule ist der Ansicht, dass sich Wandel kontrollieren lässt. Change Management wird hier von der Unternehmensleitung in einzelnen Projekten geplant, mit messbaren Zielen versehen und auf einzelne Firmenbereiche heruntergebrochen. Der Ansatz ist hierarchisch und strukturiert, die unteren Ebenen sollen nur ausführen. Bei der emergenten Schule hingegen ist man der Ansicht, dass Wandel sowieso ständig passiert und es deshalb keine gesonderten Change Management Projekte geben sollte. Emergent bezieht sich darauf, dass sich aus dem Zusammenspiel von Faktoren innerhalb eines Systems organisch neue Strukturen oder Merkmale herausbilden. Ein Unternehmen, das dies besonders gut fördert, ist die Drogeriekette DM. Bei anderen Einzelhandelsunternehmen entscheidet die Zentrale über Sortiment und Einkauf, bei DM haben die einzelnen Filialen hingegen etwas Handlungsspielraum. Sie dürfen sogar bei den Gehältern der Angestellten mitentscheiden. Dadurch entsteht eine lernende Organisation, die auf Veränderungen schneller und flexibler reagieren kann. Falls du dich in einer Entscheidungsposition befindest, probiere dies doch mal in kleinen Projekten aus. Was passiert, wenn sich deine Mitarbeitenden ihre Bürofläche ab sofort selbst einteilen können? Ohne Frage, Veränderungen können auch verunsichern und Widerstände hervorrufen. Gutes Change Management braucht deshalb Kommunikation, um die Motive hinter den Veränderungen darzulegen. Hier bietet sich Corporate Publishing an. Das sind Inhalte, die vom Unternehmen selbst produziert werden. Interne Printmagazine und das Intranet sind geeignete Orte, um Hintergrundinformationen und persönliche Geschichten von Kundinnen oder Mitarbeitern zu veröffentlichen. Damit wird die emotionale Bindung der Angestellten zum Unternehmen gestärkt. Für Externe sind Unternehmenswebsite, Social Media und eigene Apps das Aushängeschild. Manchmal verwischen hier auch die Linien zwischen externer und interner Kommunikation. Porsche hat zum Beispiel auf seiner Website einen Newsroom, der sowohl Angestellten als auch Kunden und Journalisten Informationen bietet. Blink Nummer 7. Digitale Führungskräfte steuern nicht, sie führen. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, wer war deine Lieblingslehrerin oder dein Lieblingslehrer? War es eine Person, die dir immer nur Textbuchaufgaben aufgegeben hat? Oder vielleicht jemand, der auch mal zu ungewöhnlichen Mitteln griff, um Theorien verständlich zu machen und abseits des Unterrichts eine gute Bindung zur Klasse aufbaute? In agilen Unternehmen mit hochqualifizierten Mitarbeitern wird es in Zukunft darum gehen, weniger zu steuern und mehr zu führen. Steuerung bedeutet nämlich, dass Menschen sich unterordnen. Sie bekommen Anweisungen und Regeln vorgesetzt, die sie einhalten müssen. Das Problem? Mitarbeitende gewöhnen sich daran, dass irgendwer den Ton angibt und bringen sich nicht aktiv ein. Sie übernehmen keinerlei Verantwortung und sind meist auch nicht besonders motiviert. Anders verhält es sich bei agiler Führung. Hier geht es darum, dass der Mitarbeiter bereitwillig Tätigkeiten ausführt, weil er den Sinn dahinter sieht. Bei Projekten gibt es ein Miteinander, bei dem verschiedene Personen je nach Kompetenz Entscheidungen übernehmen können. Die Führungskraft übernimmt die Rolle des Coaches und Mentors. Ihre Aufgabe ist das Beziehungsmanagement, damit Teams gut zusammenarbeiten können. Vorgesetzte brauchen für diese Form der Führung Kommunikations- und Sozialkompetenzen, damit sie in Dialog mit ihren Mitarbeitern treten und Teambeziehungen fördern können. Zudem sind für agile Unternehmen Managerinnen und Manager unverzichtbar, die fit in den entsprechenden Arbeitsmethoden sind, zum Beispiel in Design Thinking oder Kanban. Auch Persönlichkeitskompetenz ist wichtig. Führungskräfte sollten lernwillig und veränderungsbereit sein, um sich selbst und ihren Verantwortungsbereich immer wieder an Neues anpassen zu können. Und natürlich braucht es digitale Kompetenzen. Wer sich nicht für neue Technologien interessiert, kann dies auch nicht von seinen Angestellten verlangen. Wenn du also in einer leitenden Position bist, musst du deinem Team helfen, Kompetenzen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Dazu kannst du zum Beispiel Aufgaben abgeben. Das wird häufig als Signal wahrgenommen. Hey, ich vertraue euch und euren Fähigkeiten. Dazu gehört auch, Aufgaben nicht wieder zurückzunehmen, solange die zuständige Person die nötigen Ressourcen und Kompetenzen zur Problemlösung hat. Wenn du Mitarbeitenden bei kleinen Schwierigkeiten die Aufgabe wieder abnimmst, können sie nichts lernen. Zudem musst du ehrliches Feedback geben und dich für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessieren. Habe ein offenes Ohr und starte einen Dialog. Damit baust du Vertrauen und eine Beziehung auf. Nun weißt du also, wie du in Zukunft erfolgreich Angestellte führst. Aber was ist eigentlich mit dir selbst? Blink Nummer 8. Nimm als Führungskraft dich und dein Stresslevel immer wieder kritisch unter die Lupe. Hast du schon einmal Vorgesetzte gehabt, die felsenfest davon überzeugt waren, bestimmte Dinge richtig gut zu können, obwohl sie vielleicht gerade mal mittelmäßig waren? Abgesehen davon, dass so etwas die Teamarbeit erheblich erschweren kann, ist es auch aus einem anderen Grund problematisch. Es verhindert nämlich, dass diese Personen an ihren Schwächen arbeiten können. Um das zu vermeiden und dich als Führungskraft weiterzuentwickeln, ist es wichtig, dass du dich selbst richtig einschätzt. Ein hilfreiches Gedankenspiel ist das Konzept Business Model You, mit dem du dich selbst als Geschäftsmodell siehst und analysierst, ob du für den beruflichen Erfolg richtig aufgestellt bist. Du solltest herausfinden, welche deine Schlüsselpartnerschaften sind, die dich weiterbringen und um die du dich kümmern solltest. Das können Menschen sein, die dich im beruflichen Umfeld unterstützen, aber auch private Mentoren oder Familienmitglieder. Finde außerdem heraus, was dein Unique Selling Point ist. Das sind Eigenschaften und Werte, die dich als Person einzigartig machen. Dieser Stärken solltest du dir immer bewusst sein. Was dich außerdem weiterbringt, ist die Fähigkeit, deine Aufgaben fokussiert anzugehen. Ein Tool dafür ist die GTD-Methode von Managementberater David Allen. GTD, die Abkürzung für Getting Things Done, soll helfen, Dinge effizient zu erledigen und trotzdem entspannt zu bleiben. Dabei werden wichtige Ideen und Aufgaben sofort aufgeschrieben und in Kategorien wie Termine, einzelne Aktionen oder Projekte einsortiert. So bleibt der Kopf stets frei für das, was gerade ansteht. Doch bei all dem Streben nach Erfolg solltest du natürlich nicht vergessen, Ruhezeiten einzuhalten. Laut Weltgesundheitsorganisation zählt dauerhafter Stress im 21. Jahrhundert nämlich zu den größten Gefahren für unsere Gesundheit. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, ein Gegengewicht zum stressigen Berufsalltag herzustellen. Arbeite an deinem Zeitmanagement, damit du früh alles abarbeitest und Zeit zum Abschalten findest. Viele Menschen neigen außerdem dazu, sich Tag und Nacht Negativszenarien auszumalen. Frage dich in herausfordernden Situationen daher besser, was denn eigentlich schiefgehen könnte und wie wahrscheinlich das ist. Versuche, das Positive zu sehen und dir vorzustellen, wie du in einem Jahr auf deine Situation zurückblicken wirst. Achte zudem auf deinen Körper. Baue tagsüber kleine Pausen und Bewegungseinheiten an der frischen Luft ein, gönne dir ausreichend Schlaf und treibe in deiner Freizeit Sport. Mit diesen Tipps stellst du sicher, dass nicht nur dein Unternehmen den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen ist, sondern auch du selbst. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass Führungskräfte im digitalen Zeitalter nach und nach alle Unternehmensbereiche unter die Lupe nehmen und altbewährte Strategien entweder ergänzen oder erneuern sollten. Dabei kommt es nicht nur auf Strukturen und Prozesse an, sondern auch auf moderne Mitarbeiterführung und die Kommunikation von Veränderungen. Und natürlich muss die Geschäftsführung auch selbst neue Kompetenzen entwickeln, um der neuen Zeit gewachsen zu sein. Was du konkret umsetzen kannst? Rege die Kreativität deines Teams mit Lego Serious Play an. Lego bietet unter dem Namen Lego Serious Play mittlerweile Baukästen für Unternehmensworkshops an, mit denen sich servicebasierte Situationen, zum Beispiel in Restaurants oder Läden, ganz einfach nachstellen lassen. Durch die Visualisierung und Nachbildung von echten Kundensituationen werden Kreativität und Lösungsfindung für komplexe Probleme angeregt. Und obendrein macht das Ganze auch noch Spaß. Das waren unsere Blinks zu Fit für die Geschäftsführung im digitalen Zeitalter von Harald Eichsteller und Michael Lorenz. Ich danke fürs Zuhören.